Herzlichen Dank. Herzlichen Dank an euch, dass ihr euch so früh hierher begeben habt. Wahrscheinlich nicht nur, um meinen Vortrag zu hören, aber auch. Und um das zu honorieren, möchte ich das auch möglichst unterhaltsam zu sein. Und sehe meine Hauptaufgabe darin, euch früh erstmal wach zu machen. Ich beginne erstmal damit, Projektleader, das hört sich so großartig an. Und sobald man das sagt, ich sage das gar nicht so gerne, hört man oft ein A und O. Aber werden wollte ich das eigentlich nie. Das war nie das Ziel. Und ich habe gestern am Stand auch wieder Leute getroffen, die haben gesagt, oh ja, so ein Paket bauen und so, ich will ja nur das eine. Ja, das ist das, was ich auch wollte. Und ich bin in Debian reingekommen, das war 1996. Und die Susan Kleinmann taucht sehr oft auf meinen Folien auf, weil ich der eigentlich unendlich dankbar bin. Die Geschichte dahinter, ich war damals an der Uni, an der Physik und wir waren nicht so gut ausgestattet. Ich wollte Linux installieren, aber die Festplatte reichte nicht. Ich musste mein User musste ich per NFS irgendwo anders hin mounten. Und die Installer, die erlaubten das nicht. Die Debian-Installer zu der Zeit erlaubten nicht, dass man das User per NFS mountet. Und da habe ich mich an die Mailingliste gewandt und da schrieb die Susan Kleinmann, ja, hier sind Installer, die kannst du mal ausprobieren. Ich habe das in den Kernel reinkompiliert. Ich habe das probiert, das ging immer noch nicht. Und wir machten das nochmal. Und sie schickte mir ein drittes Mal Installer-CDs. Das waren damals diese, ein paar Ältere sind dabei, ihr kennt das noch, diese CDs, wo man da so 12, 13, 14 reinschieben musste. Danke, Disketten. Immer bitte mich korrigieren, Fragen stellen, ist alles möglich. Es ist ja auch für mich noch früh. Ja, jedenfalls diese Disketten habe ich reingeschoben und endlich funktionierte das nach ein paar Tagen. Und da habe ich gedacht, wenn sich jemand für mich hinsetzt und den Kernel kompiliert, was damals auch schon einige Stunden dauerte, und mir das schickt und sich so um mich kümmert, das muss die Distribution sein, die für mich richtig ist. Ich fand das total cool. Und ich habe in den, seit 96, sind das jetzt fast 30 Jahre, habe ich eigentlich noch nie ein Bedürfnis gehabt, irgendwas anderes zu benutzen. Und ich bin dann auch so ein Typ, wenn ich einmal was gefunden habe, was mir gefällt, dann bleibe ich dabei. So, man mag Scheuklappen nennen, was auch immer. Ich kenne mich also nicht aus mit anderen Distributionen, nicht weil ich die nicht mag, weil ich die nicht schätze, weil ich deren Berechtigung nicht sehe, sondern weil ich keine Veranlassung hatte, was anders zu machen. Also war ich Debian-Nutzer geworden, begeisterter Debian-Nutzer geworden und dann machte ich nebenbei noch so ein Studium, so ein Fachübersetzerstudium, da brauchte ich ein monolinguelles Wörterbuch, das ist WordNet. Das erklärt einen englischen Begriff auf Englisch. Wird kaum jemand kennen, ist nicht wirklich wichtig, war aber in Debian, ich war begeistert und damals war das so, wenn der Maintainer das Paket nicht mehr betreuen wollte, dann wäre das rausgeflogen aus Debian. Und das wollte ich natürlich nicht. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, oh, das ist jetzt aber auch schwierig. Das waren so mehrere Binärpakete und so. Ich übe erstmal etwas Einfaches. Das war Xteddy, das war mein zweites Paket. Und so wurde ich Debian Maintainer 1998. Nur mit der Absicht, dieses eine Paket zu retten. Ja, weil ich das eben brauchte. So wie man das macht. Ich möchte ein Betriebssystem, was für mich richtig ist. Das ist genau dieses Community-System. Ich will mit dem Community-System nicht unbedingt die Welt retten und besser machen, aber indem ich der Community etwas hinzufüge und meinen Beitrag leiste, habe ich für mich selbst eine Lösung gefunden. Und das Schöne dabei ist, die Welt doch ein bisschen besser gemacht. Das ist so, ich will mal sagen, angenehmer Nebeneffekt. Und das war halt sehr angenehm und wie gesagt, 98 war das auch noch sehr einfach, Debian-Entwickler zu werden. Jetzt ist das ein bisschen komplizierter mit Fragen und so. Das ist so. Wir selektieren bei Debian so ein bisschen die Leute, die Geduld haben. Ja, also die Debian-Maintainer sind vorwiegend Leute, die Geduld haben, weil sie diesen langen Prozess, Debian-Maintainer zu werden, durchgestanden haben. Ich will nicht sagen, dass das der lange Prozess positiv ist. Das ist einfach eine Eigenschaft, die gebe ich gerne mit. Ja, ihr seht, Joel Ispai Klecker, dieser junge Mann betreute sehr wichtige Pakete, ich glaube es war libc in Debian und Niemand wusste richtig, dass er sehr, sehr krank war. Und im Jahr 2000 schrieb er plötzlich auf der internen Mailingliste: Leute, ich kann das leider nicht mehr weitermachen. Und 6 Wochen später war er tot. Im Nachhinein haben wir erfahren, dass er eigentlich vom Bett aus nur für Debian gearbeitet hat. Und das hat mich so schwer beeindruckt. Ich bin selbst, jetzt immer wenn ich es erzähle, bin ich wieder gerührt, weil es zu sehen, dass Leute ihr Leben für dieses System geben, das ist schon sehr berührend. Und dann habe ich eben gemerkt, das ist mehr als nur ein technisches System, das ist irgendwie auch eine Familie, in die ich reingewachsen bin. Das ist mir in dem Fall klar geworden. Es sind auch noch andere mittlerweile nicht mehr unter uns. Das ist jedes Mal immer bedauerlich, aber das war sozusagen der erste, den ich wahrgenommen habe und wo ich sozusagen, erst war ich Nutzer, dann war ich Maintainer, dann habe ich gesehen, oh, das ist jetzt tatsächlich eine Familie. Weiterentwickelt habe ich mich dann mit Debian Med. Ich arbeite in meinem wirklichen Leben, arbeite ich im Robert-Koch-Institut und dachte, was kann ich denn tun? Ich habe gesehen, ich kann das Debian für mich attraktiv machen, indem ich was beeinbringe. Was kann ich machen, um das für meinen Arbeitgeber attraktiv zu machen? Im Robert-Koch-Institut wird Bioinformatik-Software gebraucht, nicht so sehr Medizin, das ist mehr Bioinformatik. Und da dachte ich, naja, das gibt schon ein bisschen Bioinformatik in Debian, dann sammle ich das mal alles auf. Das war unterschiedlich gemaintained, füge was hinzu. Und weil ich persönlich eigentlich keine Ahnung habe von Bioinformatik, sondern Physiker bin, dachte ich, naja, jetzt musst du sehen, dass du noch ein paar Bioinformatiker ranbekommst, die ihr Wissen einbringen und zum Beispiel, was brauchen wir denn wirklich, funktioniert das alles? Und so habe ich dieses Debian Med Team gegründet und muss zu diesem Team sagen, grundsätzlich ist diese Medizinsoftware in Debian eigentlich nicht so richtig wichtig. Ja, jeder von euch würde das Debian auch benutzen, wenn es nicht diese Bioinformatik-Pakete gäbe. Ja, das ist also von der Wichtigkeit für Debian, würde ich sagen, ist das nachrangig. Aber uns ist es gelungen, in jedem einzelnen Jahr, wo das Debian-Med-Projekt existiert, das ist auch schon 23 Jahre, einen neuen Debian-Entwickler zu gewinnen. Ich bin nur deswegen Debian-Entwickler, weil es dieses Projekt gibt. Und das ist das, worauf ich stolz bin. Also ich habe was eigentlich nicht so wichtig ist, aber ich leiste so gute Arbeit im Anwerben von Leuten, dass die auch wegen dieses Projekt kommen und dann auch andere nützliche Dinge tun. Ja, also nicht jeder, der Debian-Entwickler geworden ist, weil er jetzt über Debian Med gekommen ist, macht dann noch Debian Med was. Der macht und kümmert sich um andere interessante Dinge. Ja, das ist ganz allgemein. Das war für mich das Nächste, dass ich mich eben halt mit solchen Teams beschäftigt habe. Ich habe das doch noch ein bisschen verallgemeinert und noch was drum herum gestrickt, das ist jetzt nicht relevant. Und dann habe ich immer die Rückmeldung bekommen, ja, ich habe gefragt, warum machen die anderen Teams das nicht, warum können die nicht so viele Leute ranziehen? Und da habe ich oft die Antwort von Freunden, Debian-Entwickler gekriegt, naja, weil die nicht so jemanden haben wie du, der das die Leute ranzieht. Und was macht man denn, wenn man merkt, aha, man hat die Fähigkeit, Leute ranzuziehen, dann will man das auch für das gesamte Debian machen. Da dachte ich, na, dann muss ich vielleicht doch mal als Projektleader kandidieren. Das ist jetzt nicht der Job, wo man sagt, oh ja, Projektleader, sondern das ist was macht man da? Man muss Ja sagen, wenn Leute Geld haben möchten. Und man muss versuchen, Streitigkeiten, Zwiste qualifiziert zu lösen. Was sind so die Hauptaufgaben? Das ist jetzt nicht so spannend wie Pakete bauen. Ich mache das eigentlich lieber, so Pakete bauen und so. Das weiß man, was man macht, das ist man abends fertig, das kann man hochladen und dann ist das getan. Ja gut. Und als Debian-Projektleader habe ich mir also überlegt, ist denn Debian überhaupt noch relevant? Ja, es gibt ja viele andere Distributionen, die viele gute Dinge tun. Debian ist eine der ältesten. Und wie kann man das zum Ausdruck bringen, ob Debian relevant ist oder nicht? Und da habe ich mir überlegt, wie werden denn unsere Pakete benutzt? Und wir haben einen sogenannten Popularity Contest, wer Debian installiert. Da kommt mal die Frage, willst du deine Daten an Debian übermitteln, was du für Pakete entwickelst? Ja, nein. Standard ist nein, weil wir natürlich nicht den Nutzer ausspionieren wollen. Aber es ist voll anonymisiert. Und wenn ihr das tut, dann helft ihr uns. Weil dann helft ihr uns zu wissen, welche Pakete werden denn wirklich benutzt. Wenn wir wissen, welche Pakete benutzt werden, dann können wir uns auch mehr kümmern. Und von denjenigen, von denen wir nicht wissen, ist es jetzt ein Promille, ist es jeder ein Millionste, der das Debian benutzt. Wir wissen gar nicht, wie viele Leute dieses Popcorn benutzen. Von denjenigen, die das Popcorn ja gesagt haben, benutzen also so viele das Paket Perlbase. Das hat den höchsten Popularity Contest, warum auch immer, LibC wird es den gleichen Popularity Contest in etwa haben. Der Graph wird ähnlich aussehen. Wir haben da einen so ein Artefakt, wo Popcorn nicht lief. Aber das Schöne ist, die Kurve steigt ständig an. Ich will jetzt nicht sagen, dass es an mir liegt, dass sie dann zum Schluss nochmal so macht oder so. Das hat nichts mit meiner DPL-Tätigkeit zu tun, überhaupt nichts. Aber das ist, man sieht, es steigt kontinuierlich an. Zack, natürlich, das ist Statistik. Aber das ist eigentlich eine Sache, wo ich sage, ja, wenn Debian nicht relevant wäre, dann würde die Kurve anders aussehen, ich würde hinten abknicken. Okay, was haben wir denn noch? Ist Debian getestet? Wir haben sogenannte Auto-Package-Tests, wo an verschiedenen Stellen, also einmal wir haben so einen GitLab-Klon, das heißt Salsa, wo die meisten der Debian-Pakete liegen, da wird der Test laufen gelassen, der wird also regelmäßig in Cronjobs laufen gelassen. Das heißt, wenn neue Pakete dazukommen, wird immer der Test laufen lassen, ob alles noch läuft. Und ich finde es zum Beispiel schön, dass die Kurve auch ständig steigt, und ich würde mir noch einen viel steileren Anstieg wünschen, dass wir alle Pakete damit testen. Aber das ist ja schon mal nicht schlecht. Wir haben das selber in dem Debian-Med-Projekt auch gemacht. Da habe ich die Debian-Med-Pakete nach dem Popularity-Contest-Ergebnis sortiert, die höchsten zuerst. Und dann, wo kein Test war, bitte Test schreiben, Test schreiben, Test schreiben, Test schreiben. Sodass also die Pakete, die am meisten benutzt werden, auch am besten getestet sind. Und ich finde, das ist schon ein positives Argument für Debian, wenn man weiß, aha, die werfen das nicht so nur in die Luft, sondern es wird auch getestet. Ja, was ist denn noch spannend? Also ich könnte jetzt auch vieles nennen. Wikipedia läuft auf Debian. Wir wissen nicht genau, was Google macht, aber sie sponsern unsere Konferenzen sehr hoch. Microsoft sponsert unsere Konferenzen. Warum genau die das machen, ist nicht immer ganz klar. Aber offensichtlich gibt es sehr große Firmen, die von Debian profitieren. Und die NASA hat sich auch gesagt, okay, wenn wir unsere 3 Roboter zum Mond schicken und die mit dem Kontrollstation da kommunizieren, dann machen wir das auch mit Debian. Die sind noch nicht gestartet. Ich hoffe, ich kandidiere nochmal, dass ich vielleicht, wenn ich dann nächstes Jahr noch DPL sein werde, was ich jetzt nicht sagen kann, dass ich dann verkünden kann, wir sind auf dem Mond. Dafür lohnt es sich auch, so ein Projektleader zu sein. So, wir sind auf dem Mond. Ich selber nicht, aber unser System, das ist ja super. Meine Changelog-Einträge sind auf dem Rechner auf dem Mond. Das ist super. Ja, wer entwickelt denn Debian? Das sind so, nicht alle Debian-Entwickler geben an, wo sie lokalisiert sind, aber die meisten tun es. Ja, wir sind in Europa, Nordamerika, Südamerika, ein bisschen in Indien, und dann verteilt sich das. Und ich finde die Verteilung, eigentlich zeigt die Verteilung auch schon die Probleme der Welt. Ja, wo die Entwicklung nicht so groß ist, haben wir auch keine Entwickler. Das ist schade. Ich habe das nochmal anders verifiziert. Ich weiß, hier sitzt mindestens ein Finne im Raum, und die Finnen haben die höchste Debian-Entwicklerdichte. Da habe ich also die Anzahl der Debian-Entwickler durch die Anzahl der Bevölkerung des Landes geteilt. In Finnland wohnen nicht so viele Leute, deswegen ist das gut. Es gibt absolut deutlich mehr in Deutschland. Wir sind in Deutschland auf Platz 3 oder so. Worauf ich einerseits stolz bin, was ich aber trotzdem eigentlich ein bisschen gerne ändern würde, weil ich sehe da in Afrika, gut, Südafrika, Madagaskar, aber in Asien sieht das nicht so gut aus. Ich bin nur aus dem Grund, um das so ein wenig zu ändern, bin ich letztes Wochenende auf einer Konferenz in Bangkok gewesen, da war die Force Asia, bin ich also hingelaufen und habe alle jungen asiatischen Leute, die nicht schnell genug verschwunden sind, in Gespräch verwickelt, ob sie nicht mal zu unserer Debian-Konferenz kommen möchten, ob sie nicht insbesondere auch Frauen dort. Das Bild in Asien, wenn man auf so einer Konferenz ist, ist anders als hier. Ja, da würde ich sagen, das sind 30-40% Frauen waren dort. Das finde ich eigentlich gut. Weil ich kann da nichts dagegen tun. Ich kann nur wegbleiben, um statistisch den Frauen den höheren Anteil zu geben. Ich glaube, das wird ja nicht hilfreich. Aber ich würde es gerne irgendwie fördern. Ich habe mich auch schon mit vielen Frauen in Debian unterhalten. Was können wir denn tun, um auch da und ein bisschen was. Der typische Debian-Entwickler sieht so aus wie ich. Grauhaarig oder sparsam behaart, weiß, männlich. Das ist, wir bekommen ein Problem, wenn das so weiterbleibt. Und das sehe ich auch als eine meiner Aufgaben an dem Problem zu arbeiten. Ja, danke. Wie gesagt, die Debian-Konferenz ist ein sehr schöner Einstiegspunkt in Debian, weil man dann sehr viele Leute kennenlernt. Und ich war, die roten Linien deuten an, wenn ich dahin geflogen bin, nur so, um das zu erklären. Und die blauen Punkte sind diejenigen, wo die Konferenz stattgefunden hat. Gerade in Asien waren die letzten Jahre, 2018 in Taiwan, 2023 in Kochi und 2024 Busan. Das ist schon mal gut, weil man dann auch nach Asien ein bisschen den Fuß in die Tür bekommt. Das war auch erfolgreich. Aber man sieht auch sehr viel in Europa. Ich persönlich liebe es eigentlich, die Debian-Konferenz in Europa zu haben, weil dann muss ich nicht so weit reisen und ich fliege auch eigentlich gar nicht so gerne, weil ich da doch sage, mit dem Zug ist es besser. Ich fliege in Europa gar nicht mehr. Dieses Jahr ist es in Brest. Wer nach Brest kommen möchte, sollte sich das gut überlegen. Das wird sicher eine super Konferenz. Ich freue mich schon sehr drauf. Die Debian-Konferenz ist übrigens so, wenn man sich zeitig genug anmeldet, dann kriegt man die Unterkunft und das Essen umsonst. Und wenn man zusätzlich sagt, oh, ich mache noch mit, wir haben hier ein super Videoteam in Chemnitz, ich mache beim Videoteam mit oder ich organisiere mit oder ich halte gar einen Vortrag, dann könnte es auch passieren, dass man die Reisekosten noch bekommt. Also das, ich kann da nur Werbung für machen, wieder relativ wenig Frauen, vor denen ich werbe, egal. Aber ja, das ist eine Frage, bitte das Mikrofon nehmen, wenn das Mikrofon kommt. Da kommt das Mikrofon, kommt da.
Ich war mal auf einer Minidev-Conf, und zwar als ich noch in Hamburg gewohnt habe, war in Hamburg diese Miniconf, und da bin ich auch einer Entwicklerin begegnet. Und wenn die, da würde ich auch gerne nochmal dann auch bei so einer Mini-Dev-Conf, wo man dann nicht so, die nicht so weit weg ist, ja, dann mal gerne teilnehmen, weil ich schon eben seit vielen Jahren mit Ausnahme des Geeks-Systems nur Debian-Derivate benutze.
Da war eine nächste Bemerkung, während das Mikrofon weitergeht, spreche ich noch kurz. Das kann ich auch sehr empfehlen. Die Mini-Dev-Cons lösen genau das Problem, dass man nicht so weit reisen möchte. Für die Leute, die auch beitragen möchten, es gibt dieses Jahr auch in Hamburg eine Mini-Dev-Conf. Ja, also, wolltest du doch sagen, ja. Ja, ja. Michael organisiert auch mit, also wir kennen es. Also, die Mini-Dev-Cons kann ich auch sehr empfehlen. Ich schaffe es leider aus persönlichen Gründen. Es ist immer Pfingsten, wenn ich mit meinen Kindern und Enkeln unterwegs bin. Deswegen bin ich nie da. Aber es gibt auch in Deutschland schöne Debian-Konferenzen. Und ich war letztes Jahr zu einer Mini-Dev-Conf in Cambridge und in Toulouse. Das kann man auch immer noch erreichen. Ist auch immer sehr cool. Und oft ist vor die Dev-Conf und auch vor die Mini-Dev-Conf noch so ein Entwicklercamp gelagert. Also die Dev-Conf dauert eine Woche. Davor ist noch ein Entwicklercamp, wo man richtig entwickeln kann, und die Mini-Dev-Cons sind oft so 2 Tage Konferenz und 2 Tage Entwicklerzeit voran. Also, ihr findet das, wenn ihr nach Dev-Conf oder Mini-Dev-Conf sucht, findet ihr das. Ja, wie gesagt, ich möchte mich sehr um Freiwillige kümmern. Das liegt mir extrem am Herzen, dass wir neue Freiwillige gewinnen, weil ich möchte so ein bisschen die Tür öffnen für Leute und zeigen, es heißt ja immer, Debian ist so schwer. Mein Hauptargument dagegen ist, selbst ich habe es begriffen. Also ich bin nicht besser als ihr. Ja? Wenn ich hier am Debian-Stand stehe und Fragen bekomme, dann sage ich, zum Kuckuck soll ich das wissen. Ich weiß das auch nicht. Ich muss nachlesen oder ich muss meine Kumpels fragen, die da sind. Ich habe Physik gelernt, ich habe keine Informatik gelernt, ich habe mir sehr viel angelesen, aber keiner von uns weiß alles. Ja? Ich habe gelernt, wie man Pakete bauen kann. Ich habe das auch schon sehr viel in Workshops oder so versucht darzulegen. Ich habe das auch hier schon in Chemnitz mindestens einmal, wahrscheinlich 2-mal gemacht. Und ich mache dann meine Workshops auch so, also stellt euch vor, ihr seid jetzt Workshop-Teilnehmer, ich gebe euch eine kurze Einführung, eine Paketierung, sehr kurz, Und dann frage ich euch, welche Software hättet ihr gerne in Debian? Und dann, weil das in der Ankündigung steht, haben sich hoffentlich 2-3 Leute vorbereitet und gesagt, ich hätte gern Paket X oder Software X, Software Y, das und das. Dann machen die Vorschläge und dann gucken wir nach, ist das jetzt machbar in, sagen wir mal, 2 Stunden? Und in der Regel findet sich ein Paket da und dann machen wir das. Mit der Idee, eine Software, die wirklich jemand paketieren möchte, da habe ich eine gute Chance, dass, wenn ich das zeige, wie das geht, dass diese Person, die sich das gewünscht hat, dann da auch weitermacht. Ja, wenn ich jetzt zeige, wie Hello World paketiert wird, naja, Hello World benutzt keiner. Das kann ich auch mir ein Video angucken, wie das gemacht wird. Das ist immer wieder dasselbe. Aber wie gesagt, ich weiß ja auch nicht alles. Und ich habe in jedem der Workshops, die ich gemacht habe, immer Fehler gemacht. Immer. Ohne Ausnahme. Und dann saßen dann freundliche Debian-Entwickler drin, die mir gesagt haben, das ist falsch, die sitzt dann auch mit drin. Oder ich bin selber drauf gekommen, aber der Lerneffekt, den ich dabei vermittle, ist, wie gehe ich denn mit so einem Fehlerproblem um? Wen kann ich fragen? Wo kann ich Hilfe holen? Wo kann ich nachlesen, um diesen Fehler zu lösen? Das ist in meinen Augen viel pädagogisch wertvoller, als zu sagen, hier, lies mal die Anleitung, so baut man Pakete. Das merkt man sich nicht so. Das gibt so eine gewisse Sachen, die macht man immer falsch als Anfänger. Und ich habe selbst auch einmal in Kotli so genau den gleichen Fehler gemacht. Ja, und das merkt man sich dann eher. Und da denke ich, also hoffe ich jedenfalls. Also die Rückmeldung war gut. Wenn Bedarf besteht, mache ich das nächstes Jahr gerne wieder beim Canister Linux Tagen. Ich bin eigentlich immer hier. Hat gar nichts mit meiner Rolle als Debian Project Leader zu tun. Und bin da eigentlich immer gerne dabei. Was mache ich denn noch? Bug of the Day. Was ist Bug of the Day? Also ich hatte durchaus auch mit dem Ziel, mehr Frauen anzuwerben, folgende Idee. Ich habe mich mit verschiedenen Frauen unterhalten, auch in anderen Kulturen. Und die haben mir gesagt, naja, bei uns ist das so, Frauen sollen, also in Indien war das, die sollen gerne mal tanzen, die sollen sich im Haushalt kümmern und die haben am Tag vielleicht 20 bis 30 Minuten Zeit für sowas. Und dann war meine Idee, was finden wir denn für Aufgaben, die man vielleicht in 20 bis 30 Minuten erledigen kann und die sind dann abgeschlossen. Ja, wichtig ist immer, wenn ich eine Aufgabe anfange, die sich über verschiedene Zeiten hinzieht, dann habe ich wieder vergessen, was ich gemacht habe. Wenn ich eine Aufgabe habe, die fange ich an und kann sie innerhalb dieser Zeit erledigen, dann habe ich möglicherweise den größten Lerneffekt. Und dann habe ich mir überlegt, wir haben ja in Debian ein großes Bug-Tracking-System und da sind sehr, sehr, sehr viele Fehler drin, die man in 5 Minuten erledigen kann. Ich gehe jede Wette ein, wir finden sofort einen, wenn wir nachher noch Zeit haben sollten, zeige ich, wie ich das mache. Und da habe ich gesagt, ich suche mir jetzt alle die Pakete raus, die noch nicht im Git sind, die 5 Jahre lang von ihrem Maintainer nicht hochgeladen wurden, aus welchen Gründen auch immer, und die, wir haben so eine Standards-Version, also das wird immer hochgezählt, wir haben zurzeit diese Standards-Version 4.7, und wenn die kleiner ist als 4, dann heißt das, das ist auch schon fast 10 Jahre nicht angefasst worden, diese Sache. Das heißt, ich suche mir veraltete Pakete, wo sich offensichtlich keiner mehr so richtig drum kümmert. Das kann ein falsches Positiv sein, wo jemand sagt, brauche mich nicht kümmern, okay. Aber in der Regel finde ich zu diesen Paketen auch Fehler, die schon einen Patch haben. Da muss ich nur den Patch anwenden. Oder die Homepage ist falsch, ist als Fehler gemeldet. Naja, dann suche ich die Homepage raus, trage sie ein und fertig ist der Bug gefixt. Ja, das kann man also sehr schnell machen. Und das mache ich in der Tat jeden Tag. Da suche ich also per Zufallsgenerator 5 Pakete mit diesen Kriterien raus. Und eins davon ist einfach. Und dann sage ich, ich arbeite daran. Und wer mir zugucken will, ist das alles im Git und Fragen stellen will, kann das gerne machen. Soweit meine Idee. Die Rückmeldung war leider nicht so, dass da jemand kommt, ah ja, das hätte ich gerne gelernt und so. Also das Problem ist dann der Rückmeldekanal. Ich sende, hier, das mache ich, guckt mir zu, stellt mir Fragen. Kommen keine Fragen. Na gut, dann mache ich weiter. Es gibt einige Leute, die helfen mir sehr, weil, wie gesagt, ich weiß nicht alles. Und dann sind tolle Leute aufgetaucht, die dann auch schwierigere Fehler gefixt haben. Das ist immer das Schöne an Debian. Man bekommt oft Hilfe aus Ecken, wo man es überhaupt nicht erwartet. Und ein Problem, ich sage mal so Team-Maintenance, das ist, wenn ich mich abends vor ein Problem stehe und schicke noch gerade so vorm Einschlafen eine Mail los, ich brauche Hilfe. Und dann wache ich früh auf und gucke, ah, ist gelöst. Und das ist das Schöne. Und das Erlebnis hat man halt, wenn man bei Debian aktiv mitarbeitet. Das ist durch nichts, das ist kein Geld aufzuwiegen. Das ist einfach, diese Freiwilligenarbeit ist super. Ja, und bei diesem Bug of the Day, das muss man sich so vorstellen, man geht jetzt wie mit einer Taschenlampe in den Keller rein und guckt, was da alles so rumliegt. Und guckt so mit dem Spot und sagt, oh, das kann weg und viel kann wirklich weg. Das löschen wir dann auch aus Debian. Und das könnte man mal polieren und boah, da ist aber was sehr Schönes und das brauchen wir unbedingt. Und so taste ich mich da durch den Paketpool und bringe die Pakete, die da nicht so häufig angefasst werden von den Maintainern, erstmal ins Git, fixe die alle und dann gibt es bei uns so eine Prozedur, wo man sagt, hier, ich würde dein Paket gerne retten, Intent to Salvage heißt das, und du hast jetzt 21 Tage Zeit zu sagen, ja, ist gut oder nicht, und dann warte ich nochmal 10 Tage und dann wird das hochgeladen, weil in Debian, als sich das entwickelt hat, war das so, derjenige, der das Paket betreut, der hat eigentlich auch nur das alleinige Recht, das Paket zu betreuen. Wir haben das über 25 Jahre so ein bisschen Teamwork eingestellt, also Team-Maintenance, da ist das aufgeweicht, also die Teammitglieder dürfen das. Oder es gibt auch Leute, die sagen, ach, ich setze mich auf so eine Liste, wo es durchaus okay ist, dass jemand anders mein Paket hochlädt, aber wir haben die Policy, der Maintainer hat das letzte Wort und wenn das sollte man nicht machen, die Pakete von anderen Leuten hochzuladen. Soweit so gut, soweit die Regeln. Nur die Regeln passen momentan meiner Erfahrung nach nicht mehr zur Realität. Weil wir haben diese vielen Pakete, die also über 5 Jahre und viel länger überhaupt nicht mehr angefasst werden. Der Maintainer hat, ich sag mal, im besten Fall Kinder bekommen und kümmert sich um seine Kinder. Ja, das ist so die. Es gibt auch andere mit Runover bei Bus, das will ich gar nicht diskutieren. Oder, so. Aber der sammelt Briefmarken jetzt und macht keine Debian-Pakete mehr. Also alles sind alles gute Gründe, zu sagen, ich bin nicht mehr da. Das Problem, was ich als Projektleader dann auch oft habe, ist, Freiwillige sagen nicht Bescheid, hört mal, ich bin nicht mehr da. Die sind einfach weg. Das ist ja auch okay. Sie haben nie unterschrieben zu sagen, ich bin noch da oder ich bin weg. Das ist okay, aber wir müssen mit dem Problem umgehen. Weil wenn jetzt so viele Pakete da liegen, die offensichtlich nicht mehr gemaintained werden, dann müssen wir neue Regeln finden, was wir denn jetzt tun. Dass man irgendwie neue Prozeduren erfindet, zu sagen, also wenn das so lange liegt, dann darf jeder oder was auch immer. Da bin ich dran am Arbeiten. Das hoffe ich, dass wir das vielleicht im nächsten Jahr noch irgendwie hinkriegen. Und dann gibt es natürlich in der Debian-Entwicklergemeinschaft Leute, die ganz besonders fest darauf dieses Wert legen, dass sie und nur sie an diesem Paket arbeiten. In der Regel sind die dann aber auch aktiv. Ja, die sind dann nicht, und das merkt man dann auch, also dann fasst man das nicht an. Aber das ist so, das gibt da auch so persönliche Befindlichkeiten und da muss man halt ein bisschen aufpassen. Ich sage das gleich für diejenigen, die sich mit dem Gedanken tragen, bei Debian mitzumachen, was ich super fände, dass man sagt, okay, also einerseits selektiert dieser Onboarding-Prozess selektiert die Leute mit Geduld und dann braucht man vielleicht auch ein bisschen dickes Fell. Das ist so, das muss gerade als Projektleader besonders dick sein, weil man oft auch mal härter angegangen wird, als das so den normalen Höflichkeitsformen entspricht. Ich habe schon so mal Idee gehabt, dass man, ich schreibe meine Mail und dann schicke ich das nochmal durch so ein LLM durch mit den Kriterien, bitte freundlich, konstruktiv und sowas und dann könnte da eine bessere Mail draus werden und dann könnte man sich mehr Freunde verschaffen. Das haben wir noch nicht implementiert, aber so der Gedanke kam mir neulich. Ja, also es ist in der Regel kein rauer Ton in Debian. Das war schlimmer gewesen. Wir haben ein Community-Team, die durchaus auch darauf achten, dass man so gewisse Formen des Anstands untereinander wahrt. Und hin und wieder passieren da Dinge, die nicht so toll sind. Und das muss ich auch sagen, ich mache auch manchmal Fehler. Ich gehe da noch drauf ein zum Schluss. Aber ich gebe mir immer Mühe und dann muss man auch mal sagen, Entschuldigung, das war jetzt nicht so gemeint. Gut, soweit zu diesem Onboarding-Prozess. Wie gesagt, wer da interessiert ist, Bug of the Day, Debian Suche machen, das findet man wahrscheinlich sehr schnell. Dann ist es eben auch noch, wir hatten das kurz erwähnt, danke für den Hinweis, dass wir so lokale Treffen haben, wo man natürlich in einer Community dichter dran ist, dass man auch sich mit Leuten treffen kann, die an ähnlichen Problemen arbeiten, die in der gleichen Kultur leben, die mit denen man sich in der Muttersprache unterhalten kann, was sehr oft hilfreich ist. Und das kann ich eben nur unterstützen, wenn ihr irgendwelche lokalen Debian-Treffen seht, geht da mal hin. Es ist immer schön, es ist immer interessant, es ist jedes Mal anders. Und wenn man öfter hingeht, dann sieht man auch alte Freunde wieder. Das ist richtig cool. Das geht mir jetzt hier auch so beim Linux-Tag. Ne? Wir treffen uns ja auch am Debian-Stand so. Aber wenn man in der Debian-Community drin ist, dann ist sozusagen die Dichte der Leute, mit denen man was zu tun hat, ist dann größer. Dann ist der Austausch auch noch direkter und intensiver. Ja, weiterhin geht es auch darum, um neue Leute zu gewinnen, dass man auch ein bisschen versucht, die Paketierung zu vereinfachen. Also Debian-Paketieren ist tatsächlich über die vielen Jahre, die ich es erlebt habe, deutlich einfacher geworden. Ich habe das gerade mal jetzt in Thailand, habe ich auch so ein Bug-of-the-Day-Session gemacht als Workshop. Und da, wir haben so ein, das ist im Prinzip ein Makefile, Debian Rules heißt das, das war früher nur so lang. Und dann habe ich nichts weiter gemacht als einen Zweizeiler von einem anderen Paket rüber kopiert und dann hat das genau das Gleiche gemacht. Also es ist einfacher geworden, kann ich nur sagen, bei komplexen Paketen ist es komplex, das ist klar, wir können die Komplexität nicht rausnehmen, aber grundsätzlich kann man bei einfachen Sachen, also zum Beispiel, wenn ich ein Paket für R baue, ja, das ist das Statistikpaket R, da habe ich mir ein Skript geschrieben, das heißt prepare R-Package und das packt dieses Paket und wenn notwendig alle, wo die davon abhängen, in einem Rutsch. Und ich habe mit diesem Skript an einem Tag 21 Pakete hochgeladen zu Debian, neue Pakete zu Debian hochgeladen, weil ich eigentlich nur noch wenige tue. Sagen, das ist nicht, weil ich genial bin, sondern weil es so einfach ist. Ja, das ist so. Der Hauptblocker ist dann, man macht dann typischerweise, schreibt man einen Bug-Report, das ist so ein Formalismus, ich habe vor zu paketieren. Und diesen Bug-Report, den kann ich auch automatisch erzeugen mit diesem Skript, aber das Debian-Bug-Tracking-System nimmt immer nur 5 Fehler in einer Stunde an von einer Adresse. So, da musste ich einfach warten, weil das eine Spam-Maßnahme ist. Das war sozusagen der Hauptblocker an der Sache. Also es gibt einfache Dinge, gibt auch beim Perl-Team, beim Python-Team ist es auch einfach. Ich glaube, bei Go ist es auch relativ einfach. Also es gibt Dinge, die sind gut automatisiert, wo man einfach mal das Team, dass diese ganzen Pakete schon betreut, zur Not fragt, wie macht ihr das? Und dann geht das ziemlich schnell. Oder man nimmt sich ein Beispielpaket und hangelt sich da durch. Bei den Debian-Med-Paketen, die sind nicht so ganz standardisiert, da habe ich so eine Paketier-Template und die kopiere ich mir erstmal rüber und dann geht es auch relativ flott. Soweit zur Vereinfachung von Dingen. Und dann ist es natürlich auch noch sehr wichtig, dass die ganzen Pakete bei uns dann im Git landen, da lege ich sehr viel Wert drauf. Das ist nicht vorgeschrieben, dass die Pakete im Git sind, aber das ist trotzdem sehr gut, weil man dann natürlich mit anderen zusammenarbeiten kann oder man Merge-Requests bekommt und deswegen lege ich da Wert drauf. Und wenn jemand mit mir zusammenarbeiten möchte, dann ist meine Bedingung, dass das im Git ist. Ich akzeptiere nichts anderes. Das ist jetzt meine persönliche Sache, das kann jeder anders machen, aber das, weil mir das wichtig ist, mache ich das nicht anders. Ja, wie gesagt, wir haben bei Debian sehr viele Freiwillige. Und wenn man so beschäftigt ist mit den Dingen, die man immer tut, dann hat man nicht unbedingt, weiß man nicht unbedingt, ich muss das jetzt schnell tun, mache sowas. Und dann stehe ich sozusagen mit diesen Rädern da hinten und versuche zu helfen, aber kann nicht so richtig. Und das muss man ja dazu sagen, ich bin ja auch gar nicht sicher, ob ich tatsächlich Räder in der Hand habe oder ob ich ohne was dastehe und eigentlich gar nicht hilfreich bin. Oder ob ich vielleicht sogar ein dreieckiges Rad dabei habe. Also pro Umdrehung hoppelt ein Dreieck einmal weniger als ein Viereck, aber ob es besser ist, weiß ich nicht. Also das sind so die Probleme, wo man als Project Leader dasteht. Man möchte gerne helfen. Man ist nicht sicher, ob es wirklich hilfreich ist. Man hat ein Problem erkannt, aber wie löse ich das zusammen mit Freiwilligen, die natürlich ganz genau wissen, dass so und nur so dieses Problem gelöst werden kann, weil die machen das schon jahrelang so. Ja, also dann kommt dann jemand, der hat das noch nie gemacht, hat keine Ahnung und will sagen, ja, mach das doch mal so. Das ist eine schwierige Situation, vor der ich manchmal stehe. Wie gesagt, ich bin nicht sicher, ob ich tatsächlich immer hilfreich sein kann. Aber schon die Diskussion über diese Hilfe zu starten, ist manchmal schwierig. Weil das sind wirklich richtige Experten, die wissen wirklich, was sie tun. Und es ist insbesondere ein soziales Problem. Diese ganze Geschichte, Debian Project Leader, da lernt man sozial sehr viel. Also wenn ich damit fertig bin, kann ich mich für andere Berufe bewerben als vorher. Ob ich das will, weiß ich jetzt nicht, aber das ist sehr interessant. Ja. Gut, und dann ist natürlich das Problem, diese Grafik, das habt ihr sicher schon mal gesehen, hier im Zusammenhang war das, glaube ich, mit dem XZ-Problem, so, das ist also in der freien Softwarewelt überall Stellen gibt, die extrem wichtig sind, aber von niemandem richtig wahrgenommen werden. Und der eine, der daran arbeitet, schafft das auch gar nicht mehr so richtig. Ja, und das ist sozusagen auch meine Aufgabe, zumindest in Debian herauszufinden, wo ist denn das Problem? Und dann noch eine Lösung finden, das ist hart, aber wie gesagt, das ist so ein ganz typisches Problem in der freien Softwarewelt, dass die wirklichen Schwachstellen erstmal überhaupt gefunden werden müssen und dann muss man sie noch angehen. Ja, und dann haben wir in Debian oder sicher auch insgesamt in der freien Softwarewelt so Einzelkämpfer-Syndrom. Ja, das ist ja dieses, gerade wie gesagt, hier, ja, da hat jetzt einer jetzt eine Romanze, jetzt nachher macht er nichts mehr für uns, wir müssen das irgendwie verhindern und geben ihm dann bewusst schlechte Tipps, damit das nicht funktioniert mehr. Also, so wollen wir das nicht machen. Aber es ist natürlich so, dass ich mir so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben habe, zu versuchen, dass wir nicht so viele Einzelkämpfer haben. Dass wir sagen, wie kriegen wir denn zu dieser Person, die super gute Arbeit macht, über viele Jahre, wie kriegen wir dann Leute dazu, die für den Fall der Fälle, dass die Person wirklich mal irgendwann was anderes tun möchte, wozu sie alles Recht der Welt hat, aber dass dann nicht diese wichtige Stelle unbesetzt bleibt. Ja, da gibt es eigentlich keine guten Vorgänge. Also in der Tat ist es so gewesen in Debian, wenn jetzt mal jemand weggegangen ist, das gab schon Leute, die wichtige Positionen verlassen haben, dann wurde diese Lücke auch immer wieder gefüllt. Also das ist bewundernswert, dass Debian an der Stelle tatsächlich sehr resilient ist. Aber es gibt dann immer so einen Hoppler im System. Und ich würde deutlich besser schlafen, wenn ich wüsste, dass man diese Hoppler auch irgendwie vermeiden kann. Rezept habe ich nicht. Ich spreche es nur an. Ich wollte sagen, was ich für Erfahrung gemacht habe. Das ist die Erfahrung, die habe ich gemacht. Vielleicht fällt mir noch was ein. Dann habe ich noch so ein paar Tipps zur Kommunikation. Also ich habe mir schon, bevor ich DPL wurde, angewöhnt, es gibt ja manchmal so Flamebars, kennt ihr. Ich habe richtig, was auch immer. Und ich unterstütze den. Ich persönlich schreibe pro Tag nur eine E-Mail zu einem Betreff in der Öffentlichkeit, ne? wenn es öffentlich ist. Und wenn ich noch was zu sagen habe, dann lasse ich das liegen bis zum nächsten Tag. Das nimmt einerseits, so eine lodernde Flamme, das nimmt so ein bisschen die Nahrung aus dem Feuer. Man weiß ja nie, ob man wirklich selber recht hat. Das muss man sich ja immer sagen. Kann ja sein, ich habe jetzt zwar eine Meinung, aber ob die jetzt hilfreich ist oder nicht. Ich schreibe die E-Mail, die ich schreiben wollte, lese die am nächsten Tag nochmal nach. In der Regel wird die entweder nochmal stark editiert oder sogar gelöscht und gar nicht abgeschickt. Und das ist was ich euch generell auf den Weg geben möchte. Ja, ihr habt das sicher alle schon erlebt, dass man sich per E-Mail irgendwie gestritten hat. Und wenn man da einfach so ein bisschen zurücktritt und das nicht so häufig macht, das ist eine sehr gute Sache. Es hilft unheimlich, insbesondere in so einer Position, die ich momentan habe. Dann, wenn ihr was Wichtiges zu sagen habt, lasst andere Leute drauf gucken. Unbedingt, das ist so wichtig. Mir sind solche Fehler passiert, wo ich musste nur was kopieren und eine Zeile hinzufügen. Ihr werdet nicht glauben, was das für ein Chaos ausgelöst hat. Und das war nicht die Zeile, die ich hinzugefügt hatte. Das war nicht schön. Für alle nicht schön. Und deswegen, Review ist wichtig. Natürlich auch, also ich muss ja auf Englisch kommunizieren. Ich bin kein Englisch-Muttersprache. Der erste Reviewer ist natürlich ein Large Language Model. Ja? Das kann ich auch nur sagen. Und auch mit solchen Sachen. Bitte schreibe meinen Text also grammatikalisch und logisch und orthografisch richtig. Mach ihn konstruktiv. Sieh zu, dass niemand beleidigt werden kann, den ich da entweder adressiere. Das ist ganz wichtig. Teilweise auch das Zitat, auf das ich reagiere, das Zitat hinschreiben, das ist meine Antwort, ist das eine gute Antwort auf das Problem? Davon mache ich viel Gebrauch, weil das einfach, also rein wegen der Sprachbarriere wichtig ist und weil es auch unheimlich dazu führt, dass man konstruktiv wird. Und dann habe ich noch so ein Problem bei der, Kommunikation ist, man wird oft um Hilfe gefragt und ist aber mit irgendwas beschäftigt. Und nun habe ich mir zur Regel gemacht, derjenige, der mich jetzt da gerade um Hilfe fragt, der kann ja jetzt scheinbar nicht arbeiten ohne meine Hilfe. Dann helfe ich dem also erst, weil wenn der dann wieder ins Arbeiten kommt, dann arbeiten zwei. Wenn ich erst mal zu Ende arbeite, dann sitzt er nur rum und das ist dann am Ende nicht so effektiv. Na klar, komme ich ein bisschen raus, aber das möchte ich euch mitgeben. Gebt dem Helfen eine hohe Priorität über eure eigenen Arbeit. Das ist wirklich wichtig und das zahlt sich am Ende groß aus. Ja, schließlich möchte ich noch was zur Vielfalt in Debian sagen. Das sind ja so die Debian-Konferenz-T-Shirts. Man muss mit viel verschiedenen Kulturen rechnen, man muss mit vielen verschiedenen Einstellungen rechnen. Es ist alles in diesem weltweiten Projekt, findet man ganz, ganz erstaunliche Persönlichkeiten, so sehr im Positiven auch. Ich habe also so viele Freunde, mit denen ich mich auf aller Welt sehr gut verstehe, dass das bestärkt mich auch immer wieder. Oder wenn ich wirklich mal ein Problem habe und dann kriege ich meine E-Mail und ich habe gerade ein Problem gelöst. Und dann sage ich, super, das brauchte ich jetzt. Ne? Und das findet man sehr häufig in Debian. Und diese Vielfalt, die schätze ich sehr, wenn man also so über seinen Tellerrand hinausguckt. Und ich denke, dass ich also durch dieses Projekt in Debian auch Ideen bekommen habe, die ich sonst im normalen Leben, also ich sage das gerne so, ich habe in meinem Garten, das ist jetzt hier auch in meinem Garten, da wachsen unheimlich viele kleine Bäume von den Nachbarn oder so. Was mache ich damit? Früher habe ich auf den Kompost geworfen, die können da alle nicht wachsen. Jetzt grabe ich die aus und bringe die in den Wald. Weil ich wohne im Harz und da ist es, der Wald ist sehr schön, und pflanze die dort im Wald ein. Das sind mittlerweile 4.500 mehr und so. Also das ist schon nicht ganz wenig. Und dann haben mich ja Leute gefragt, was ist denn deine Motivation? Und dann habe ich darüber nachgedacht, ja, die Motivation ist eigentlich bei der freien Software, ich habe eine Ressource, das ist der Source Code, der liegt da. Der ist frei, den habe ich. Und dann mache ich was damit und gebe den weiter. Und mit den Bäumen ist es eigentlich die gleiche Idee. Ich habe diese, die stehen da, die muss ich nur nehmen. Und dann bringe ich die in den Wald, wo sie gebraucht werden. Und dann, wenn ich dann wieder dran vorbeikomme, dann freue ich mich, wenn die da sind und wachsen. Und das sind diese Idee, dass ich etwas habe, was mir was nützt und das dadurch noch weitergebe und vervielfältige, was auch anderen nützt. Das ist für mich eine ziemlich beruhigende Idee, die mir auch manchmal in schwierigen politischen Zeiten doch eine gewisse Sicherheit verschafft. Ja, ich will das jetzt gar nicht politisch machen, aber ich verstehe die Welt besser, wenn ich in den Wald gehe und da ein paar Bäume pflanze und dann sehe, ja, die wachsen, als wenn andere Dinge passieren. Ja, das war also mein Vortrag, den ich jetzt hier euch darbringen wollte über Debian. Das ist auch so von der Debian-Konferenz, gibt es auch einen Daytrip und ich finde, das ist so ein schönes Symbol, wie wir alle zusammenarbeiten. Und wenn ihr Fragen habt, beantworte ich die sehr gerne. Wenn zu wenig Fragen kommen, dann zeige ich noch ein bisschen was.
Ja, vielen Dank für den interessanten Einblick. Ich hätte eine Frage, wie viel Geduld muss man denn mitbringen?
Also viel. Viel.
Okay, und in Jahren?
Ja, Geduld kann man nicht in Jahren messen.
Ja, also vielleicht sollte ich die Frage auch so stellen, wie ich sie tatsächlich stellen will.
Ja.
Ich habe selber mal versucht, so ein Paket in Debian reinzubringen, habe mich da dann an den Prozess gehalten, der da irgendwie dokumentiert war. Man sollte irgendwie so ein Request for Sponsoring stellen an irgendwie die Mailinglisten, die da passend waren. Das war irgendwie Python und ACME. Wir haben da seit 6 Jahren noch nichts zugehört. Das ist irgendwie sehr frustrierend. Und ich werde mir das sicherlich ein zweites Mal überlegen, ob ich die Arbeit mache.
Ja, das ist schlecht. Das gebe ich zu, den Frust kann ich verstehen. Also was hilft, ist immer sozusagen Freunde finden bei Python, im Python-Team. Im Python-Team hat sich auch was getan, glaube ich. Nee, ich sage das nur. Nein, ich meine nur, weil das da würde ich die Chancen immer eigentlich ganz gut ansehen im Python-Team, dass da was passiert. Also es ist in der Tat wirklich so, man muss, und deswegen habe ich ja auch mit diesem Debian-Med angefangen, ich will ein Netzwerk von Freunden in Debian machen. Wenn das die Python-Freunde sind, dann ist das auch gut. Und ich glaube, da muss man vielleicht nochmal nachhaken. Vielleicht sozusagen, also sind die Pakete zum Beispiel schon auf Salsa von dir oder hast du das da hingeladen?
Ja, also ich meine, ich habe dann natürlich irgendwann aufgehört. Das Paket lag dann seit 2019 da. Das ich hätte schlecht, dann auch gesagt, ne, wenn ich mal irgendwie eine Gelegenheit gehabt hätte, jemanden zu treffen, hätte ich nachgefragt. Ist natürlich dann 2020, wir erinnern uns alle, nicht so gut gelaufen. Aber trotzdem, es war schon... Wenn du jetzt sagst, ich soll das nochmal probieren, würde ich das vielleicht tun.
Probier das bitte nochmal. Und ich weiß nicht, wie viel Zeit ich jetzt für sowas habe, aber schreib mich auch an, wenn du keine Nachricht bekommst. Und dann gucken wir mal, weil das, ich finde das extrem schade, wenn Leute, die sich einbringen wollen, da nicht erfolgreich sind. Das sollte nicht passieren. Ja, das Problem ist, dass wir eben tatsächlich sehr viele Freiwillige sind. Und Freiwillige haben eben das Recht, das woanders zu tun, was sie möchten. Und wenn das, ja, ist aber eine schlechte Ausrede, die will ich gar nicht bringen. Ne? Das soll nicht so sein. Das soll so sein, dass Leute, die jetzt was tun wollen, auch tun können. Und dann schreib mich auch gerne nochmal an.
Ja, danke schön.
Gibt's ruhig hin. Wie funktioniert die
Entscheidung?
Ja. Ich wiederhole die Frage, also wie man zu Entscheidungen kommt, welcher Desktop ist Default, wie die 32-Bit und so. Generell ist es so, Debian ist eine Duokracy. Derjenige, der etwas tut, der entscheidet auch, was getan wird. Das kann man natürlich nur im Rahmen, wenn es jetzt zwei Konfliktentscheidungen gibt, dann muss man das irgendwie abwägen. Das ist richtig, aber so generell kann man das jetzt nicht sagen. Mit dem 32-Bit war es ein bisschen dadurch auch entschieden worden, dass die Unterstützung vom Kernel, also die i386-Unterstützung meinst du möglicherweise, dass die nicht mehr richtig funktioniert, dass der Kernel das nicht mehr richtig unterstützt. Wobei Debian andererseits bei den ARM, 32-Bit-ARM-Prozessoren, diesen großen Weg gegangen ist, dieses TimeT, dass wir da sozusagen den Timerüberlauf nicht mehr haben. Das ist Debian sehr engagiert angegangen. Ich weiß gar nicht, wie viele andere Distributionen das auch gemacht haben. Also das sind dann immer die Entscheidungen von Personen, die sagen, ich setze mich jetzt dafür ein, dass das passiert. Und wenn diese Personen genug Zeit haben, genug technischen Hintergrund haben und auch genügend Leute dafür begeistern können, dann passiert's. Und wenn das nicht der Fall ist, dann passieren Dinge nicht, die manche Nutzer sich wünschen würden, aber die nicht immer umgesetzt werden können. Beantwortet das die Frage? Gut.
Hallo, danke für deinen schönen Vortrag. Ich bin, sag ich mal, interessiert an diesem demokratischen Prozess, der in so einem Open-Source-Projekt ja irgendwie immer stattfindet und an dieser Arbeitsorganisation, die nicht hierarchisch, sondern in irgendeiner Form Community-basiert passiert. Kannst du uns kurz erklären, wie die Rolle eines Team oder eines Development-Leaders, wie war das Wort? Ich hab's. Also eines Project-Leaders, genau.
Die Rolle des Project-Leaders, ja.
Wie das in diesem demokratischen Prozess.
Ja. Also ist einmal im Jahr wird gewählt. Momentan ist gerade Wahlkampf. Es gibt neben mir noch 3 weitere Kandidaten. die werden, da gibt es eine Mailingliste, die wir haben, da werden den Kandidaten Fragen gestellt und die Kandidaten beantworten die Fragen und aufgrund dieser Fragen wird dann ab Zeitpunkt X gesagt, jetzt habt ihr 2 oder 3 Wochen Zeit abzustimmen und das, die Abstimmung ist so, dass also die werden alle in eine Liste gemacht, also es gibt 4 Kandidaten und dann gibt es noch einen weiteren Kandidaten, keiner der genannten und dann setzt man sozusagen seinen favorisierten Kandidaten, markiert man mit einer 1, den nächsten mit der 2, 3 und so, also wenn man gar keinen der Kandidaten haben will, dann gibt es keinen der genannten, der bekommt die 1. Und dann kommen noch andere Kandidaten. Und dann wird in einem Condorcet-Voting, nennt sich das, das ist irgendwo dokumentiert, wird geguckt, wer hat wie viele Stimmen gegenüber dem anderen. Und dann wird das sozusagen immer miteinander verglichen, wer dann sozusagen, also das ist das Wahlverfahren. Ja. Aber wie gesagt, der Project Leader hat keine wirkliche Macht, irgendwas. Wenn ich zum Beispiel sage, ihr müsst jetzt die 32-Bit-Unterstützung machen, dann sagen die anderen, nö. Und das ist ja gutes Recht, so ist das angelegt. Ne? Das ist gar nicht meine Aufgabe, sowas zu sagen. Sondern meine Aufgabe ist zu sagen, die und die, es gibt so delegierte Teams, da kann ich sagen, also zum Beispiel das ist ein Release-Team, da sind momentan 3 oder 4 Leute drin und das will aber noch jemand mitmachen, dann ist meine Aufgabe zu sagen, die Person noch dazu. Oder wir haben ein technisches Komitee, da sind immer 8 Leute drin, die rotieren und dann ist einmal im Jahr, geht einer weg und kommt einer dazu. Und das ist meine Aufgabe zu sagen, die Teammitglieder sind das jetzt. Das ist sozusagen die Macht, die ich habe. Ja? Und die kann ich auch nicht dazu benutzen, zu sagen, ich werfe jetzt Leute aus dem Team raus oder so. Das ist Blödsinn, das macht man nicht. Ja, das ist, so soll das nicht sein. Also de facto hat man kaum Macht, man wird von der Presse mal interviewt, was ich schätze das ja, ich bin nicht so, dass ich hier irgendwo mit Videos oder so, das war, hielt sich extrem in Grenzen, da bin ich froh drüber. Ja, das, so sind die Prozesse da.
Dankeschön.
Gerne. Hier gibt es noch eine Frage. In der Mitte. Soll ich die wiederholen, das sitzt hier vorne? Die Frage ist, wie gehe ich mit Störenfrieden um? Mit Geduld? Ich bin Debian-Entwickler. Ja, wir haben noch ein Community-Team. Und dieses Community-Team, wir haben einen Code of Conduct in Debian, wo wir sagen, wir möchten bitte annehmen, dass derjenige, der sich äußert, das in guter Absicht tut und dass wir unterstellen, dass er positive Sachen hat. Und wenn es ganz offensichtlich aus der Formulierung wird, dass es nicht so gut gemeint sein könnte, dann sagt das Community-Team, du bitte mach das doch mal nicht. Und das kann dann auch so weit eskalieren, dass jemand die Rechte auf die Mailinglisten zu posten entzogen werden oder ins Backtracking-System zu posten entzogen werden. Das kann passieren. Das ist die Ausnahme. Glücklicherweise ist das die Ausnahme. Das ist jetzt aber auch nicht richtig meine Aufgabe, sondern da bin ich in CC. Aber und ich kann mich dazu auch äußern. Aber ich habe auch eigentlich keine Autorität, um da was zu tun.
Okay, wenn keine weiteren Fragen sind, dann einen herzlichen Applaus. Vielen Dank.
Vielen Dank.